In dieser Podcast-Folge geht es um das Thema Burnout und ich habe Burnout-Coach Karin Obertreis im Gespräch und ich freue mich sehr, diese Folge mit dir zu teilen. Herzlich willkommen im Gehirnwäsche-Podcast. Mein Name ist Dr. Johanna Disselhoff, ich bin Diplompsychologin und Hypnotherapeutin und in meiner Arbeit helfe ich Menschen dabei, genau die Symptome, Schmerzen und Probleme zu lösen, mit denen sie bisher keine Lösung gefunden haben. Du bist also hier bei mir richtig, wenn du solche Probleme hast oder wenn du Menschen dabei helfen möchtest, genau solche Probleme, Symptome und Schmerzen lösen zu lernen. Und du bist natürlich immer richtig bei mir, wenn du Hypnose oder Selbsthypnose lernen möchtest. Hallo, schön, dass du eingeschaltet hast im Gehirnwäsche-Podcast. Ich freue mich sehr, dass du dabei bist. Und heute spreche ich mit Karin Obertreis. Sie ist Burnout-Coach und wir sprechen darüber, wie du überhaupt erstmal merkst, dass du in einem Burnout bist, wie du da rauskommen kannst, was wichtige Präventionsmaßnahmen sind und welche Rolle Hypnose in ihrem Business spielt, wie sie Hypnose einsetzt. Und das ist ein sehr, sehr spannendes Gespräch geworden. Ich freue mich sehr, dass ich das mit dir teilen kann und ich hoffe, dass du ganz, ganz viel daraus mitnimmst. Und wünsche dir jetzt ganz, ganz viel Spaß bei dieser Folge. Und bevor es losgeht, ein kleiner Hinweis. Wenn du dich dafür interessierst, Hypnose zu lernen, dann komm in mein neues Webinar. Den Link dazu packe ich dir in die Shownotes. Du kannst dich jetzt dafür anmelden. Und ich freue mich sehr, wenn wir uns im Webinar sehen. Und jetzt ganz viel Spaß mit der neuen Podcast-Folge. Ich habe heute Burnout-Coach Karin Obertreis hier im Interview. Ich freue mich sehr, dass du da bist, Karin.
Hallo, liebe Johanna, schön, dass ich da sein darf.
Erzähl doch mal, wer du bist und was du machst. Ich habe jetzt schon ein bisschen was verraten, aber es gibt bestimmt noch mehr zu wissen.
Genau, ich bin Karin Obertreis, ich bin Burnout-Coach, Mindset-Coach für Frauen, wie Johanna schon gesagt hat, und arbeite 1:1 mit Frauen an den Themen Erschöpfung, Überforderung, Burnout, Stressmanagement und mit allen Auslösern, die es sozusagen gibt, also nicht nur arbeitsbezogen oder aus dem Arbeitskontext heraus, das klassische Burnout oder wie ja dieser Begriff auch mal entstanden ist, sondern also im Grunde Burnout und Erschöpfung auch mal, ich sag mal in Anführungsstrichen, nur weil man eine Frau ist. Das ist ja schon, also das alleine ist schon.
Also das Frausein reicht.
Ja. Das ja, also das Frausein alleine im Patriarchat ist schon für manchmal, also es kann schon manchmal ausreichen, um einfach in die Erschöpfung zu gehen. Und ich glaube deswegen, also weil es einfach so viele strukturelle Themen gibt und Doppelstandards für Frauen, ist es für Frauen tatsächlich herausfordernder, ganz oft im Leben und im Alltag. Und uns eben ganz viele Glaubenssätze mit auf den Weg gegeben werden und ständig eingetrichtert werden, die es uns schwerer machen, einfach bei uns selbst zu bleiben und uns so anzunehmen, wie wir sind. Und diese Jagd nach dieser perfekten Version von einem selber als Frau, das ist schon, das kann schon sehr erschöpfend sein.
Ja, das habe ich tatsächlich noch, da habe ich noch nie so drüber nachgedacht, dass alleine das schon der Grund sein kann, ne? Weil man so gegen Windmühlen kämpft, weil man es einfach schwerer hat, gerade jetzt, also in verschiedenen Themen, ne? Beruflich wie privat.
Im Grunde in allen Themen, wenn wir mal ehrlich sind. Ne? Also egal, ob das, also alle, also medizinisch, ne? Also Frauen sind unterversorgt. Ich habe zum Beispiel ja erst vor 2 Jahren meine ADHS-Diagnose bekommen, weil in dem Bereich einfach Frauen völlig ignoriert werden oder ignoriert wurden. Das verändert sich jetzt auch gerade erst durch mediale Aufmerksamkeit. Dann, dass diese ganzen Komorbiditäten, die damit einhergehen, Depressionen, Angststörungen, Binge-Eating oder generell Essstörungen, also diese ganzen Themen, die dann eben auch nicht erkannt und vernünftig behandelt werden, dann bist du als Frau eben auch mit deinen hormonellen Schwankungen, fällst du da auch aus dem Raster raus. Es wird wenig Forschung auch zu Medikamenten oder so mit, wo Frauen dann irgendwie inkludiert werden, weil das ja mit den Hormonen so kompliziert ist.
Ich würde gerade sagen, die Begründung ist ja dann immer, dass die Frauen ja den Zyklus haben und dass man sie deshalb nicht in die Studie nimmt. Und das ist natürlich gerade bekloppt, weil dann wissen wir halt überhaupt nicht, ob das Medikament in der einen Zyklushälfte vielleicht ganz anders wirkt als in der anderen. Und anstatt das mal systematisch zu untersuchen, ne, wird es halt nur an Männern getestet. Und wir Frauen können dann gucken, ob es für uns irgendwie auch funktioniert. Ja. Und das Thema ADHS finde ich auch so spannend. Ich finde es gerade so krass, weil ich dachte, wir erzählen erstmal, was du so machst und so. Und jetzt haben wir gerade hier schon so ein krasses Thema aufgemacht. Und
Smalltalk ist, weiß ich nicht, kann ich nicht so gut.
Ja, wird aber auch völlig überbewertet. Ich bin auch Fan davon, einfach direkt ans Eingemachte zu gehen. Und das Thema ADHS, ne, das ist auch was, was mich so ärgert, weil so viele Frauen auch falsch diagnostiziert werden und jahrelang mit der Diagnose Depression oder Angststörungen oder beides rumrennen und sich dann fragen, was ist denn mit mir los? Warum funktioniert denn die Therapie nicht? Warum komme ich denn nicht weiter? Was ist denn mit mir falsch? Ich habe das immer noch. Ich habe so viel ausprobiert. Ich habe Psychotherapie gemacht. Ich habe das gemacht. Ich war in der Klinik. Es ist halt einfach nicht die richtige Diagnose. Und dann kann es halt auch, dann können halt auch die Therapien nicht greifen, wenn es nicht das Problem ist, was da angesprochen wird. Ne?
Ja, genau.
Es ist halt so eine krasse Spirale, die da entsteht für Betroffene. Ne?
Ja, voll. Also ich war, glaube ich, wie alt bin ich jetzt? Ich war 47, als ich die Diagnose bekommen habe. Und ich war so wütend. Ich war ziemlich lange ziemlich wütend nach der Diagnose. Und auch natürlich habe ich auch getrauert um ein ganzes Leben. Also wo einfach ein ganzes System... Ja, wo einfach ein ganzes System, werde ich jetzt noch emotional, ein ganzes System nicht wirklich hingeguckt hat.
Ja, man fühlt sich halt so ungesehen dann, ne, und so unverstanden und hat immer gedacht, mit einem wäre was falsch. Dabei
ja,
hat
voll.
einfach das System versagt, ne,
ja,
zu
voll.
erkennen, dass man was gebraucht hätte. Das ist ja weil das ist es ja im Endeffekt, ne, man hätte halt einfach zum Beispiel in der Schule eine andere Ansprache gebraucht, ne? Man hätte andere Strukturen gebraucht und so weiter. Und das findet ja dann alles nicht statt.
Ja.
Und das dann irgendwie 40 Jahre später
Ja.
Erst zu verstehen, das ist halt hammerhart, ne? Dann
Ja,
zu
voll.
realisieren, krass, diese ganzen Probleme, die ich hatte, die hätte ich vielleicht gar nicht haben müssen. Oder ich hätte mich vielleicht ganz anders verstanden, ne, wenn ich das vorher gewusst hätte.
Ja, also tatsächlich inzwischen und also das Spannende finde ich tatsächlich auch, ich gehe mit dem Thema zum Beispiel gar nicht so wirklich ins Marketing, ne? Also ich bin jetzt nicht die ADHS-Burnout-Coach oder irgendwie so, ne? Aber tatsächlich, sage ich mal, so plus minus 50% meiner Klientinnen kommen zu mir und im Laufe der Zusammenarbeit gehen dann bei mir so Lichter an. Und ich denke so, ja, okay, also vielleicht lässt du das auch noch mal prüfen, ob das vielleicht auch bei dir ein Thema sein könnte. Ne? Also ich, genauso wie du das immer sagst, also gerade beim Thema Burnout und Erschöpfung. Ich schicke meine Klientin oder empfehle schon wirklich auch nochmal mit der Frauenärztin zu sprechen, diese gesundheitliche oder die körperliche Seite prüfen zu lassen, auch natürlich die Hormone, ne, an der Stelle ab einem gewissen Alter eben und auch nochmal mit der Hausärztin zu sprechen, um eben auszuschließen, dass die Erschöpfung auch tatsächlich körperliche Ursachen haben kann, die man entweder, also ich sag jetzt mal, durch ein Eisenpräparat relativ einfach beheben kann oder eben aber dann auch zu gucken, ist es vielleicht tatsächlich schon so weit, dass es auch gar nicht wirklich mehr für Coaching geeignet ist, sondern dass sie vielleicht schon tatsächlich so weit sind, wo sie andere Unterstützung bräuchten und wirklich mal eine Auszeit, vielleicht auch in einer Reha-Klinik oder, ne? Also da achte ich schon sehr drauf. So. Und wenn ich eben diese Idee bekomme, und da habe ich tatsächlich bis jetzt noch nicht falsch gelegen, und mit meinen Klientinnen über dieses Thema ADHS gesprochen habe, weil ich eben weiß, dass Erschöpfung, Burnout und dieses Stressmanagement oder generell Emotionsmanagement mit ADHS einfach sich anders und schwieriger gestaltet hier und da, dass sie das einfach nochmal abklären lassen. So. Und da sind jetzt ein paar, die Diagnostik schon hinter sich haben, mit der Bestätigung, dass sie ADHS haben oder eben, also egal, ob sie der hyperaktive oder der hypoaktive Typ sind. Und ein paar sind noch in der Warteschleife, weil ja auch die Versorgung so schlecht ist in Deutschland und man einfach schwer einen Platz kriegt für eine vernünftige Diagnostik, ne, für Erwachsene oder eben so gerade.
Ja,
in
das
dem
dauert
Bereich.
Natürlich, ja, das dauert dann erstmal.
Ja.
Und kannst du noch mal, weil wir sind da jetzt so voll reingesprungen, aber kannst du noch mal sagen, woran merke ich überhaupt, dass ich ein Burnout habe? Egal, ob das jetzt durch ADHS zustande kommt oder durch andere Faktoren. Was sind so die Dinge, woran ich das merken kann, wenn ich drin stecke?
Also das ist natürlich super individuell und das ist tatsächlich leider ja auch was sehr schleichend passiert. Ne? Es ist ein Prozess mit mehreren Stufen. Manchmal ist man auf der einen Stufe und geht dann nochmal drei Schritte zurück, weil man irgendwie tatsächlich irgendwelche Veränderungen vorgenommen hat und dann schreitet man aber wieder voran in dieser Spirale. Und also ich würde sagen, so ganz klassische Symptome sind, ich ziehe mich zurück von Menschen, Situationen und Themen, die mir früher Freude gemacht haben. Also so ein bisschen schon auch so eine, ja, also so ein ja, wirklich Rückzug, ne? Weil ich merke dafür oder ich glaube, ich habe dafür keine Ressourcen mehr, jetzt da mich zu verabreden oder irgendwie bestimmte Sachen zu machen, Menschen zu treffen. Dann so ein Gefühl von Durchhalten. Das Projekt, das mache ich noch und dann wird es auch besser. Dann ist der Stress vorbei. Bis zum Urlaub. Bis zum Urlaub schaffe ich es. Und dann, also das muss ich jetzt noch, das geht nicht anders. Die brauchen mich ja. Ich muss das durchhalten jetzt, ne? Bis dahin dann so. Also sich ständig in so einem Zustand also wiederzufinden, der so durchhalten ist, also der nie wirklich, also wo hohe Anforderungen oder eine hohe Anforderung nach der nächsten irgendwie aufs Tablett kommt und wo man sich nie wirklich selber die Chance gibt, in die Entspannung zu kommen oder in einen entlastenden Zustand und irgendwie von einem zum nächsten hüpft und das dann auch verbunden mit so Gedanken wie, das kann nur ich machen, ne? Also ich mit meiner Selbstständigkeit als Jungunternehmerin war das, ich bin in diese klassische Selbst- und Ständigfalle reingelaufen, ne? Also wenn du denkst, nur du kannst es machen und wenn du es nicht machst, dann wird es auch nicht richtig erledigt und so weiter. Also das sind so klassische so Rahmenbedingungen und dann eben auf körperlicher Ebene Schlafstörungen, ne? Also man liegt nachts wach irgendwie oder man wird wach, weil einfach der Körper so voll ist mit Adrenalin und Cortisol und diesen Stresshormonen, dass man da gar nicht mehr wirklich abschalten kann. Die Verdauung verändert sich, ne? Also man ist ständig wirklich so angeknipst irgendwie innerlich. Man hat so ein Gefühl von, das System ist so aktiviert die ganze Zeit und man kommt nicht wirklich in die Entspannung, weil sich die Entspannung unangenehm anfühlt, sobald man sich aufs Sofa legt oder sobald man Sachen machen will, die man früher gemacht hat, die Spaß gemacht haben, ist es so, ja, okay, ich kann jetzt irgendwie, also so ein Gefühl von, das kann ich gar nicht aushalten, ne? Ich muss weitermachen, so. Ich muss in Bewegung bleiben, weil sonst, was auch immer man glaubt, was dann passiert, aber so dieses nicht, tatsächlich nicht sich das erlauben können und das vielleicht auch gar nicht mehr aushalten können, weil es sich schon sehr unsicher anfühlt, wirklich in die Entspannung zu gehen. Das sind so, würde ich sagen, ganz klassische Symptome. Und dann ganz zum Schluss eben so völliger, also, dass man mit sich selber so ständig seine eigenen Werte neu verhandelt und seine eigenen Grenzen nach hinten verschiebt. Und so, das sind dann so die, würde ich sagen, die letzten, also da ist man schon ziemlich weit auf der letzten Stufe und da muss man dann tatsächlich, glaube ich, da braucht es dann auch mehr als Coaching. Also da wäre ich dann zum Beispiel raus als Ansprechpartnerin. Da braucht es dann eine therapeutische Begleitung, vielleicht wirklich eine Reha und da braucht es eine Hausärztin irgendwie auf medizinischer Ebene, ne? Da Fachpersonen, die da unterstützen.
An der Stelle. Also wenn man schon so richtig tief drin steckt.
Ja. Also genau. Weil das System dann sonst, das System macht ja dann irgendwann komplett dicht. Ne? Also dann kann es eben sein, dass du wirklich morgens aufwachst und einfach nicht mehr aufstehen kannst. Ne? Weil dein System sagt, so jetzt ist hier Feierabend. Und dann sind die Symptome oder auch also wie sich das dann äußert, das ist dann einfach sehr, das ist dann im Grunde wie bei einer schweren Depression. Ne? Also da geht dann buchstäblich nichts mehr. Also da ist dann an Arbeiten nicht zu denken. Da sind einfach gefühlt alle Sicherungen im Kopf durchgebrannt. Man kann sich auf nichts mehr konzentrieren. Man will sich auch nicht mehr auf irgendwas konzentrieren. Man will einfach die Außenwelt. Also, nee, das interessiert, also, ne? Und da, um da nicht logischerweise zu landen, weil der Weg daraus oder da, also wieder hinaus, zurück in ein, ich sag mal, erfüllendes Arbeitsleben vielleicht auch und Privatleben, der kann ganz schön lang werden, ne? Weil dann, wenn er einmal das System komplett zugemacht hat, das weißt du noch besser als ich als Psychologin, ne? Da ist einfach dann der Weg raus einfach sehr, sehr beschwerlich. Genau. Aber.
Ja. Wobei ich manchmal auch den Eindruck habe, dass wenn man an diesem extremen Tiefpunkt ist und das so komplett krass körperlich auch merkt, es geht nicht mehr, ich kann so nicht weitermachen, dass das natürlich auch der Wendepunkt sein kann, ne? Gerade wenn man vorher das nicht kapiert hat, ne? Oder nicht realisiert hat, dass man in so einer Abwärtsspirale drin ist, dann kann das natürlich auch der Wendepunkt sein. Aber natürlich, ich würde auch immer sagen, so früh wie möglich da einschreiten, ne? Was sind denn so
Das
Präventionsmaßnahmen, die du mitgeben würdest, wenn man sich jetzt Sorgen macht, da reinzurutschen?
also als allererstes, und das gilt im Grunde ja für jeden Menschen, ne, sich als allererstes klar machen, Stress an sich ist kein Problem. Ne? Also Stress ist ein Gefühl, Stress wird ausgelöst durch erhöhte Anforderungen an uns und ist ein Signal eben, dass da gerade viel los ist, dass viel von uns, also eine Situation, Lebensumstände, die viel von uns abverlangen. So, also Stress zu haben an sich ist kein Problem, ist ganz normal. Es kann eben zum Problem werden, wenn ich mich selber dafür verurteile, dass ich mich so fühle, also wenn ich da selber einen oben drauf setze und das eben auch ständig, weil ich denke, ich dürfte mich nicht so fühlen und das verdränge und das irgendwie zum Problem mache, dass ich irgendwie einfach auch mal müde bin und Pausen brauche und nicht ständig nur funktionieren kann. Wenn ich das nicht zulasse, ne, mir das nicht erlauben kann, das ist schon mal keine gute Idee. Und tatsächlich, also die Gefühle einfach von Stress wahrnehmen und sagen, okay, krass, ja, das war jetzt echt eine anspruchsvolle Zeit, ne? Hier haben wir, ich habe irgendwas privat oder beruflich gewuppt. Und ich brauche jetzt mal kein neues Projekt und ich fange jetzt nicht direkt an, irgendwie den Keller, die Garage und den Dachboden auszumisten, sondern ich erlaube mir jetzt mal eine ganze Weile einfach nur zu sein und das Nötigste zu machen und irgendwie wieder runterzukommen, das System wieder auf, ich sag mal, Normalzustand zu fahren und wirklich rauszukommen, dem Körper zu erlauben, diese ganzen Stresshormone abzubauen, das Nervensystem wieder runterzufahren und so, ne? Also da, also wirklich in Nachphasen hoher Anspannung oder hoher Anforderungen wirklich sich ganz bewusst dafür entscheiden, eine Weile mal nichts zu machen, was dich so beansprucht. So. Und das ist natürlich dann der Punkt, wo dann viele, auch meine Klientinnen, sagen: Ja, aber was soll ich machen? Es muss ja dieses erledigt
Das ist
werden, das
genau das, was
erledigt
ich
werden und
ja.
die Kinder brauchen was und dann ist irgendwie mein Mann und dann müssen wir Omas Geburtstag feiern und ne, tralala. So.
Das ist genau das, was ich gedacht habe, dass da direkt,
Ja.
wenn man Menschen, die das noch nicht verstanden haben oder da noch mittendrin stecken, das sagt, du musst nach so Anspannungsphasen, nach krassen Phasen im Job oder wenn es krass in der Familie war und wenn es sich einfach viel Energie gekostet hat, dann musst du Pausen machen. Und auch währenddessen musst du irgendwie schon
Ja.
versuchen, Pausen zu machen, auch wenn du denkst, es geht nicht. Und das ist ja was, was ich auch immer versuche, meinen Klientinnen mitzugeben. Du bist produktiver, wenn du mehr Pausen machst. Ist
Ja,
auch was, wo
genau.
ich immer wieder mich selber dazu ermahnen muss. Und was ich auch immer wieder gern vergesse, aber ich bin besser und schneller und fokussierter, wenn ich mehr Pausen mache. Ich vergesse das aber in der Anspannung, ne? Weil Adrenalin natürlich dazu führt, dass ich nur auf das Problem ausgerichtet bin, auf das Vermeintliche und dass ich mich nur damit beschäftigen will und dass ich das Gefühl habe, ich kann keine Pause machen, ne? Und
Naja,
dann ist es ja gerade, also ja.
und tatsächlich ist es ja auch so, dass sich dieser Zustand von, also dieser angeknipste Zustand von irgendwie, da sind viele Stresshormone im System und ich fahre jetzt hochtourig, der fühlt sich ja auch eine Weile ganz gut an. Man ist angeknipst, ne? Das heißt, man hat mehr Power, der Körper ist ja genau darauf eingestellt, deswegen passiert es ja, ohne dass du das jetzt mitkriegst, weil der denkt, der unterstützt dich. Ne? Und das tut er auch. Da ist viel Kraft, da ist viel Energie, da kannst du was wuppen. Da ist es eine ganze Weile auch ganz cool, weil man schafft ja viel. Ne? Und wenn man viel schafft in unserer Gesellschaft, dann wird man auch dafür gelobt. Boah, krass, was du alles leistest. Und das neben dem Job und den Kindern. Johanna, cool, Mensch. Also, und dann hast du jetzt den Garten noch umgegraben und dann ist es, ne, dann deine Firma auch noch und also mega. Und krass, Fahrrad reparieren kannst du auch noch nebenbei und das Wohnzimmer habt ihr ja schön eingerichtet. Ne? Also man wird auch dafür gelobt und man kriegt ganz viel positiven Zuspruch und dieses Busy sein und gestresst sein und irgendwie gefühlt alles auf einmal machen, ist ja was in dieser Leistungsgesellschaft auch, womit viele sich wohlfühlen oder wo viele Menschen dann auch das Gefühl haben, sie sind ein produktiver Teil der Gesellschaft. Also das kommt noch dazu, ne? Diese ganzen Botschaften, die da im Hinterkopf noch laufen, dass wenn ich jetzt obwohl die Küche nicht aufgeräumt ist, einfach auf dem Sofa liegen bleibe und stricke oder irgendwie ein Buch lese. Oh mein Gott, stell dir das mal vor, dann bist du wirst also entweder vom Blitz getroffen oder kommst direkt in die Hölle.
Ist übrigens noch nie passiert, weil ich übe das seit Jahren.
Bist
Das
noch
ist ja
nicht vom
sowas.
Blitz getroffen worden?
Noch nicht. Ich hoffe, das
Ja.
wird. Aber das ist genau das, was ich seit Jahren übe und wo ich sehe, wo vor allem auch viele Mamas sich ja total verrückt machen, ne? So eine bestimmte Vorstellung davon haben, wie die Wohnung auszusehen hat, wie sie selber auszusehen haben, wie die Kinder auszusehen haben, wie alles zu laufen hat. Und wenn man diesen perfektionistischen Ansatz verfolgt, dann führt das ja zwangsläufig zu einer Erschöpfung, würde ich jetzt mal sagen, ne? Oder dazu,
Genau, da
dass man
kommt dann das
denkt,
Frausein wieder nochmal zusätzlich
genau,
ins
da sind wir
Spiel.
wieder bei
Ja.
dem Thema, aber das läuft ja zwangsläufig darauf hinaus, dass ich zumindest mal für mich überhaupt gar keine Zeit mehr habe irgendwann. Und das musste ich aber als Mama auch erstmal lernen, dass ich mich auch ausruhen darf, wenn die Küche dreckig ist, wenn die Wohnung furchtbar aussieht, ne? Oder das andere, das finde ich noch viel schwerer, weil das eine ist, sich ausruhen, wenn es unordentlich ist und es eigentlich Dinge zu tun gäbe, ist was, was wir nicht gelernt haben. Wir haben immer gelernt, erst die Arbeit, dann das Vergnügen, ne? Erstmal alles
Ja.
wegschaffen und dann,
Ja.
das ist so das Ding. Und das andere ist, zu arbeiten, produktiv und fokussiert zu arbeiten, wenn um mich herum Chaos herrscht. Weil entweder die Wohnung voll ist, weil Kinder krank und Babysitter da, ne, damit ich arbeiten kann, oder weil hier mal wieder das Büro für alle möglichen Projekte als Abstellfläche genutzt wurde und der Schreibtisch an sich so aussieht, wie er jetzt hier aussieht, aber alles drumherum ist explodiert, ne?
Ja.
Und ich soll mich dann fokussieren, was mir dann immer wieder schwerfällt. Und das zu reflektieren und dann zu entscheiden, was ist hier das wirklich Wichtige, ne? Und
Ja.
dann eben nicht das zu machen, was mein Gehirn mir sagen will, nämlich die Küche aufzuräumen oder erstmal das Büro aufzuräumen, sondern wirklich die Sachen zu machen, die jetzt für mich persönlich oder für mein Business die entscheidenden sind und den Rest später zu machen und nicht meine ganze produktive Energie in diese Dinge zu stecken, ne? Das ist, glaube ich,
Ja.
auch so ein ganz, ganz wichtiger Punkt.
Genau, und das ist genau an der Stelle kann man dann eben auch präventiv wie heißt das? Also da an der Stelle
Eingreifen.
irgendwie eingreifen, das ist das Wort, genau sowas. Also ansetzen, genau irgendwie sowas. Ne? Eingreifen, ansetzen, starten. Eben dann genau dir anzugucken, okay, dein Kopf sagt, du kannst dich jetzt nicht ausruhen. Was soll das? Steh auf, du musst hier die Wäsche machen und tralala. Dann wirklich festzustellen, okay, wenn du dir die Zeit nicht nimmst, die wird nicht vom Himmel fallen. Und das ist eben genau an der Stelle dann, glaube ich, ganz viel weibliche Sozialisation. Also ich darf mich nur hinsetzen, wenn die Wohnung dann geleckt ist. Und selbst wenn ich mich dann hinsetze, dann fällt mir auf, keine Ahnung, dass ich schon mal auch noch irgendwie irgendwo Staub wischen müsste, wo ich noch nie in meinem Leben Staub gewischt habe. Ne? Also da wirklich dahin zu gucken und diese ganzen Gedanken überhaupt sich erstmal bewusst zu machen, die dich dann davon abhalten, auch sowieso in deinem anspruchsvollen Alltag gut für dich zu sorgen, dir wirklich anzugucken, was sind denn die Dinge, die bei dir wirklich, wo es bei dir Klick macht und die für Ausgleich sorgen, ne? Ist es Sport, sind es irgendwie Treffen mit irgendeiner Freundin, sind es irgendwelche Hobbys, ist es das Malen, ist es Lesen, was ist es, was du brauchst, um wirklich regelmäßig auch in irgendeine Form von Entlastung und Entspannung zu gehen, ne? Weil sonst bist du irgendwann wirklich an diesem Punkt, wo dein System so hochtourig fährt, dass du es dann eben gar nicht mehr schaffst, auch mal, wenn die Zeit wäre, dich aufs Sofa zu setzen, ne? Weil es sich dann einfach völlig, völlig fremd anfühlt und dein System sich nicht sicher genug sein kann, dass es das auch wirklich sagt, also dass jetzt da Entspannung dran ist.
Heißt das, man muss das auch wieder üben, sich auszuruhen?
Ja, ganz auf jeden Fall. Ab einem bestimmten Punkt, glaube ich, ist das Nervensystem tatsächlich ja so hochtourig, dass du es dann erstmal wieder üben musst. Und dann einfach dir klar machen, das wird sich hier erstmal ein bisschen komisch anfühlen, wenn ich hier sitzen bleibe, ohne dass die Küche aufgeräumt ist. Weil eben dann ja die ganzen anderen, sag ich mal, Themen auch hochkommen. Sowas wie dein Perfektionismus und deine People-Pleaserin, die dann sagt, ja, das kannst du nicht machen. Du musst da jetzt zu diesem Geburtstag gehen. Du bist aber eigentlich völlig fertig und brauchst dringend den Abend zu Hause. Und dann da abzusagen, pff, ne, das. Und dann reißen die Leute sich zusammen, also meine Klientin, und setzen ihr Partygesicht auf und gehen los. Obwohl sie eigentlich schon völlig fertig wären. Und genau eben an diesen ganzen Mechanismen im Hintergrund arbeiten wir. Ne? Also genau dahin zu gucken und wirklich sich dann selber die Erlaubnis zu geben, auch mal Nein zu sagen, die Küche unaufgeräumt zu lassen, Pappteller zu benutzen mal eine Weile, wenn man es nicht schafft, die Spülmaschine aus- und einzuräumen. Also ne, einfach da auch mal eine Lösung finden, die ein bisschen unkonventionell ist, weil es darum geht, wirklich wieder Sicherheit herzustellen. Ne? Also dieser Zustand von Stress ist ja im Körper, diese ganzen Sachen, die da passieren, ne? Das ist ja entstanden in der Zeit wirklich, wo wir noch vor irgendeinem Tiger weggerannt sind als Menschen, weil wir nicht gefressen werden wollten. Und wenn dann der Tiger aus nicht mehr in Sicht war, dann war ja nicht die erste Idee, ah super, jetzt mal einen Tag ins Spa, ne, um mich zu erholen. So. Sondern das erste, was da gekommen ist, oder der Zwischenschritt war zwischen, ich laufe vor dem Tiger weg und gehe ins Spa, war ja, ich muss wissen, dass ich in Sicherheit bin, bevor ich überhaupt Entspannung zulassen kann. Mhm. Und das ist eben dieses, wann, ne, was brauche ich, um mich da wirklich in Sicherheit zu fühlen? Weil ich natürlich mich nicht auf dem Sofa entspannen werde, wenn meine innere Kritikerin mich anschnauzt, weil die Küche nicht aufgeräumt ist. Oder weil meine People-Pleaserin meckert, wenn ich jetzt sage, ich schaff's nicht ins Kino heute. Ich bin völlig, ich muss einfach jetzt um 8 Uhr ins Bett gehen. So.
Da sind ja auch ganz viele unbewusste Themen am Werk, ne?
Ja, ganz viele.
Was sind da so typische Themen? Weil du arbeitest ja auch mit Hypnose mittlerweile. Ja. Und was bei mir in der Ausbildung, was sind so typische unbewusste Themen, die du dann findest, die mit diesen Sachen zusammenhängen?
Also ganz, ganz viel hat das was auch mit, also ganz oft geht es um Bedürfnisse und um Grenzen setzen. Also ganz oft sind es so Situationen, dass dann meine Klientinnen zum Beispiel als sie herangewachsen sind oder auch manchmal in der Kindheit die Erfahrung gemacht haben, wenn sie Grenzen setzen und irgendwas nicht wollen, dann war das ein Problem. Mhm. So. Und dann verinnerlichen sie das auf eine Art und Weise, die dann dazu führt, dass es ihnen als erwachsene Frauen auch immer noch schwer fällt, Nein zu sagen oder irgendwie ihre eigenen Bedürfnisse genauso wichtig zu nehmen wie die der anderen. Ne? Also das ist so, also es gibt immer irgendwelche Erlebnisse, die dazu führen, dass dann da an der Stelle, dass es schwerfällt, dann da Nein zu sagen oder dass es dann da schwerfällt, einfach zu sagen, okay, hier ist auch einfach wirklich jetzt eine körperliche Grenze erreicht. Ich brauche 8 Stunden Schlaf und das schaffe ich nicht. Ne? So. Und da immer wieder dieses, das eigene Leistungsdenken. Ne? Also sind so Selbstwertthemen natürlich auch ganz oft, die dahinter stecken. Ne? Also wenn man jetzt Nein sagt oder wenn man nicht zu jedem Projekt bei der Arbeit Ja sagt und sagt, kein Problem, das mache ich alles, Chef, kein Problem. Und dann macht man es eben am Wochenende noch, statt irgendwie was anderes zu machen. Ne? Also das sind so, dahinter stecken ganz viele Selbstwertthemen. Dahinter steckt manchmal die Neurodivergenz. Ne? Also wo es klar ist, irgendwie, da ist sowieso durch irgendwie Autismus oder ADHS das Nervensystem dysreguliert. Ne? Also dann eben da zu gucken, was braucht es da? Nochmal anders als bei einer neurotypischen Person. Und ja, also Bedürfnisse, Selbstwert, Grenzen setzen, ne, das sind so die Themen, wo ich dann die Hypnose nutze inzwischen, weil man da eben über diese kognitive, bewusste Schiene nicht wirklich weiterkommt, weil man dann nicht wirklich rausfinden kann, gab es vielleicht tatsächlich eine auslösende Situation? Ne? Gibt es da irgendwas? Gibt es da einen Anteil, der getröstet werden muss? Ne? Der irgendwie, der wissen muss, du heute als Erwachsene, du regelst das schon so und du passt auf. Ne? Und nicht mehr die jüngere Version von dir sozusagen, die da im Stich gelassen wurde oder die da im Regen stand mit irgendwas, was sie nicht wirklich, womit sie noch nicht umgehen konnte.
Ja.
Ne? So, das kann man dann betrachten, man kann der Version dann begegnen, man kann die trösten, man kann da irgendwie was ablösen, man kann Überzeugungen ja auch zurückgeben an andere Menschen aus der Familie zum Beispiel, wenn deine Oma und deine Mutter eben immer auf eine bestimmte Art und Weise über Leistungen gesprochen haben oder über ne, Pausen oder eben keine Pausen machen dürfen und so. Das sind dann so die Momente, wo ich dann sage, lass uns mal, wenn du Bock hast, da in der Trance hingucken. Ne? Gibt es da, vielleicht ist da ein Hinweis, irgendeinen Zusammenhang, den du herstellen kannst, der sich jetzt nicht offenbart, ne? Weil dein Unterbewusstsein das irgendwie noch nicht preisgeben mag. So. Genau. Und das ist tatsächlich, ich habe ja die Ausbildung gemacht, also die Coaching-Ausbildung, die ich gemacht habe, sind sehr auf der eben kognitiven Ebene, ne? Also sind ja Methoden aus der Verhaltenstherapie meistens und dann eben diese Mindset-Arbeit, die du auch kennst. Ne? Ich gucke mir meinen Gedanken an, also das Bewusstmachen von Gedanken und Überzeugungen, dann sich klar machen, wie fühle ich mich, wenn ich so denke über diese Situation, wie handle ich, wenn ich mich so fühle und so weiter, welches Ergebnis oder welches, ne, unterm Strich, was erschaffe ich mir dadurch im Leben. Das ist total, also da bin ich auch immer noch hundertprozentig dahinter. Es ist super hilfreich und wichtig, sich das alles klar zu machen. Und mit der Hypnose habe ich ein Werkzeug, ne, eine Methode, um da nochmal an den Stellen, wo es dann nicht weitergeht, nochmal hinzugucken. Weil, wie gesagt, ne, das Unterbewusstsein bestimmte Sachen ja auch einfach für sich behält. Also halt, so.
Ja, das und ich liebe ja auch diese Coaching-Methode, zu gucken, wie fühle ich mich, wenn ich das denke und was entsteht durch diesen Gedanken, ne, am Verhalten. Und gleichzeitig habe ich damit aber keinerlei, oder da ist dann die Idee, dass ich über den Gedanken mein Gefühl ändern könnte, wenn ich den Gedanken ändere. Aber das greift halt oft sehr kurz, ne, weil wenn die Gefühle durch irgendwelche alten Erlebnisse getriggert werden und ich in so unbewussten Glaubenssystemen drin hänge, dann komme ich dadurch reines Umdenken halt nicht raus. Und das ist ja auch genau das, was wir alle kennen, dass das drüber sprechen an sich nicht unbedingt hilft, wenn wir nicht auf eine bestimmte Art und Weise drüber sprechen oder dass wir uns sogar noch schlimmer reindenken oder dass andere uns von außen sagen, ja, nimm das doch nicht so ernst, aber es geht halt einfach nicht. Ne? Und es gibt halt einfach Themen, da drehen wir durch, obwohl uns schon klar ist vom bewussten Denken, es gibt keinen Grund durchzudrehen, wir drehen aber durch, ne? Innerlich. Und das sind ja genau dann die Themen, da muss man einfach eine Ebene tiefer gehen, weil da ist was anderes getriggert. Und da haben wir es halt ganz oft mit so Themen zu tun, ne? Aus der Kindheit oder alte Erfahrungen oder was du eben schon gesagt hast, wir nehmen ja auch ganz viel auf, gerade in der Kindheit und Jugend, von den Menschen um uns rum. Und das sind manchmal Kleinigkeiten, es ist manchmal erschreckend in der Hypnose festzustellen, dass diese eine verrückte Situation, wo jemand irgendwie einen dummen Spruch gemacht hat, sich so festgesetzt hat, weil es halt gerade ein Moment war, wo das Unterbewusstsein dafür offen war oder da dem Ganzen irgendwie eine Bedeutung zugemessen hat und das zu einem Kernmoment in der eigenen Entwicklung wird, ohne dass es einem bewusst ist. Ne? Das ist ja eigentlich immer total bekloppt, wenn man das dann so findet. Und sobald man das auflöst, kommt da wieder ganz viel Bewegung rein. Ne? Wie hat das deine Arbeit verändert, dass du jetzt mit Hypnose arbeitest? Weil das machst du ja jetzt noch gar nicht so lang, ne?
Nee, ich habe am Anfang des Jahres war ich in deinem Ausbildungsdurchgang. Wann haben wir angefangen? Im Februar, glaube ich. Kann es sein? Genau, in dem Durchlauf war ich. Also es hat einfach, es ist einfach für mich total schön zu wissen und auch, es hat was ganz Beruhigendes zu wissen, es ist kein Problem, wenn ich da an solche Grenzen stoße oder meine Klientinnen an solche Grenzen stoßen, weil ich kann anbieten, dass wir da nochmal auf eine andere Art drauf gucken. So. Das Witzige ist, und das wirst du auch kennen, also ganz oft, höre ich dann so, ja, das können wir gerne versuchen, Karin, das klappt aber bei mir nicht, ich bin doch so ein Kontrollfreak. So, also das weiß ich jetzt nicht, ob das geht, ob das funktioniert, aber
ich bin nicht hypnotisierbar.
Ja, genau.
So. Und ich sag dann, Unsinn, ja.
Genau. Und ich, weil das ist ja auch was du auch immer wieder erzählt hast, ne, in der Ausbildung und auch irgendwie aus deiner Erfahrung und in den Anwendungsworkshops nachher, nehme ich natürlich so einfach so an und ich sage, wenn du es probieren möchtest, dann machen wir das und wenn nicht, dann nicht. Und wenn es nicht klappt, dann ist es ja auch nicht schlimm, dann haben wir es versucht. Ne? So. Und da hat bis jetzt tatsächlich noch keine Klientin gesagt, nee, sie wollen es gar nicht versuchen, weil es ist ja schon auch so ein bisschen, sie sind schon auch neugierig, ne, die Menschen. Also wenn man irgendwie über Hypnose oder über Trance-Arbeit und so. Also es gibt bei den meisten eben so einen Anteil, der ist schon sehr neugierig. Ne? Wie ist denn das wohl und so, wenn man dann da so hypnotisiert wird und also in ihrer so. Und ich glaube, selbst wenn es dann nur die Neugier ist, die dann sagt, ja, okay, ja, dann versuchen wir das jetzt, ne? So. Und es hat bis jetzt immer noch geklappt. So. Und es ist dann wirklich, also kaum sind sie in Trance und ich ich lade sie ein oder ne, ich lade sie ein oder sage, sie soll mal ihr Unterbewusstsein fragen, ob es da irgendein Bild gibt, was sie mit dem, ne, was sie da irgendwie für, was da so. Dann direkt ding, 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 ding. So, und ich denke so, okay, krass, so tief unter der Oberfläche war das gar nicht. Also es kommt dann wie aus der Pistole geschossen. Also, ne, ein
Ja, weil
bisschen
sobald man
übertrieben.
weiß, wie man die Ebene wechselt im Gespräch, aus dem bewussten Denken ins Unterbewusstsein, dann ist das super easy, ne? Und da finde ich es auch immer noch so interessant, dass es teilweise in anderen Hypnoseschulen immer noch gelehrt wird, wie man irgendwie ewig lange eine Trance anleitet, obwohl das gar nicht wichtig ist, ne? Du musst nur wissen, wie du richtig die Ebene wechselst und welche Fragen du stellen musst,
Ja.
damit die Person wechselt, ne?
Da war ich auch tatsächlich, muss ich gestehen, sehr überrascht, wie ich habe es mir irgendwie komplizierter vorgestellt. Ich habe gedacht, okay, jetzt, also ich muss eine zu hundertprozentig also bestimmte Wortabfolge befolgen und ich muss irgendwie, es gibt irgendwie sieben komplizierte Schritte und dann muss ich noch, weiß ich nicht, keine Ahnung,
Und
im
dann musst du
richtigen.
extra explizit Hypnosesitzungen machen und kannst das gar nicht in deinen normalen
Genau,
Sitzungen
und dann muss ich dann auch nur bei Kerzenschein. Ne? Also so,
machen.
ich habe irgendwie, ich habe es, also es war wirklich in meinem Kopf irgendwie, ich weiß noch, dass ich dachte so, okay, also alles, was ich mir so selber zusammengesponnen hatte, war einfach natürlich überhaupt nicht der Realität entsprochen. Und es ist erfrischend unkompliziert, eben auf diese andere Ebene zu wechseln und vor allem, weil es ja, weil wir ja bei dir diese, die Arbeit in dieser selbstorganisatorischen Hypnose gelernt haben oder lernen, dann eben auch wirklich der Klientin vorher auch sagen zu können, du kannst einfach jederzeit aussteigen. Du kriegst die ganze Zeit alles mit, du kannst dich an alles erinnern nachher, du weißt, worüber wir gesprochen haben. Und wenn du zwischendurch irgendwie ein ungutes Gefühl hast oder irgendwas ist, irgendwie, wenn irgendwas begegnest, was blöd ist, so, dann machst du die Augen auf und bist direkt wieder da. Ne? Also auch das ist ja, finde ich, nochmal sehr, also das merke ich immer, dass es sehr beruhigend ist für die Klientin, auch das nochmal zu wissen. Ne? Also sie sind nicht in irgendeiner tiefen Trance, wo sie dann im Zweifel gar nicht wirklich so alleine rauskommen könnten oder wüssten, wie es, ne, so, sondern sie sind eben, sie haben die Kontrolle, sie sitzen da am Hebel, ne? Sie können entscheiden, wann sie das beenden, ob sie in der Trance bleiben, in ihrem Bild, das sie ja gerade haben, oder ob sie abbrechen wollen. Ne? Also
Ja, weil
auch
das
das.
viele so ein Bild haben von dieser Show-Hypnose, ne? Wo die
Ja.
in eine tiefe Trance versetzt werden und dann irgendwie gackern wie ein Huhn und sonst irgendwas. Und
Ja.
das sind Zustände, da kommt man schwer mit reinem Willen wieder raus, ne?
Ja,
So, also
ja.
das sind Zustände, wo es wirklich schwer ist, einfach aufzustehen und zu sagen, das ist mir hier zu doof, ne?
Ja.
Und
Da ist es,
in
und
so
ich
einen
glaube,
Zustand wollen wir ja
da,
gar nicht rein, ja.
nee. Genau, und ich glaube, da gibt es dann, glaube ich, da gibt es dann eben an der Stelle auch berechtigte Hemmungen natürlich, oder, ne? Also
Absolut.
sich in so eine Situation zu begeben, wo man irgendwie das Gefühl hat, also ich kann nicht kontrollieren oder ich bin mir gar nicht sicher, was mein Unterbewusstsein mir vielleicht zeigt oder was dabei rauskommen könnte. Gott, was für schlimme Situationen oder Sachen mir dann da begegnen können. Plus eben dieses Gefühl von, okay, ich bin in dieser tiefen Trance und ich müsste dann richtig ackern, um da selber wieder rauszukommen. Ne? Also das sind, glaube ich, die zwei Faktoren, die da wirklich einfach Menschen sehr, also einfach berechtigterweise ja einen Moment da innehalten lassen, bevor sie zusagen. Ne?
Absolut.
Und genau die beiden Befürchtungen sozusagen. Das passiert nicht, ne? Also sie werden nicht anfangen zu gackern wie ein Huhn und sie können jederzeit aussteigen, weil sie eben nur in der leichten bis mittleren Trance sind. So. Und
Ja, und ich zeige ja auch in meiner
das gibt
Ausbildung ganz
einfach
wichtig
das
für
gibt
mich.
halt sehr, das gibt sehr viel Sicherheit, glaube ich, ne?
Ja,
Auf der
ja.
anderen Seite
Und
bei
wir
den
arbeiten
Klienten.
ja auch, ich glaube, das wird immer noch viel zu wenig irgendwie. Klar, in meiner Arbeit, wir arbeiten ja auch ohne Suggestionen. Das
Ja.
ist ein massiver Unterschied. Das wird mir immer wieder bewusst, wenn ich mit Leuten spreche, die andere Ausbildungen gemacht haben. Das ist ein massiver Unterschied zu vielen anderen Hypnosetechniken, dass wir ohne Suggestionen arbeiten. Also wir geben nichts rein in das System der Person, damit auch nichts schief geht. Weil wir immer, wenn wir was reingeben, ja nicht wissen, was macht das Gehirn damit. Sondern wir gehen Schicht für Schicht durch die Themen, die da sind und lösen auf, was sich auflösen lässt. Und das ist was fundamental anderes, als viele andere Hypnosetechniken machen. Und deshalb lässt sich das auch so einfach in Coaching zum Beispiel integrieren, ne?
Ja.
Weil du dann schlicht und ergreifend in der Session sagen kannst, ich habe das Gefühl, da ist was drunter. Schließ doch mal die Augen, lass uns hingucken und lass uns das mal kurz durcharbeiten. Und dann kannst du danach wieder ins Coaching übergehen, wenn
Ja,
dieser
ja.
Knoten gelöst ist, ne?
Ja.
Das ist halt was ganz anderes. Und was ich auch noch ganz wichtig finde, wo viele sagen, ich bin nicht hypnotisierbar oder ich weiß nicht, ob das bei mir klappt, ne? Das hat ja, unsere Methode der Hypnose hat damit ja gar nichts zu tun, weil was viele Menschen verwechseln, ist Hypnotisierbarkeit mit Suggestibilität, ne? Wie suggestibel bin ich? Wie
Ja.
offen bin ich dafür, dass jemand mir Dinge sagt, die ich annehme und dann mache? Das
Ja.
ist ein ganz großer Unterschied. Das ist das, was in der Showhypnose genutzt wird, ne? Die Showhypnotiseure, die suchen sich vorher diese hochsuggestiblen Leute raus, die sie ganz einfach beeinflussen können. Und das sind nicht viele. Deshalb machen die vorher Übungen mit den Hunderten von Zuschauern in so einer Sendung und suchen sich die fünf raus, die hochsuggestibel sind. Ne? Und dann sieht
Ach,
das so
das wusste ich
aus.
gar nicht. Krass.
Doch, so funktioniert das, genau. Das ist eine lange Vorlaufzeit. Die Leute sind, bis die auf der Bühne stehen in solchen Shows, schon teilweise eine Stunde in Hypnose. Das heißt, die sind tief weg. Tief
Okay,
weg.
krass.
Ne? Das ist was, was wir gar nicht machen. Ich sage ja immer,
Ja, nein.
20 Minuten bis 40 Minuten Hypnose, das reicht. Da bist du, das reicht dir, ne? Du bist danach auch, je nachdem, an was du gearbeitet hast, du bist auch fertig, ne? Das ist anstrengend. Das ist ja
Ja.
innere Arbeit.
Ja.
Und in der Showhypnose wird genau dieser Zustand komplett überschritten, ne? Diese Zeit. Die Leute bleiben lange in Hypnose, sind in einem tiefen Trance-Zustand und vor allem werden sich diese hochsuggestiblen Leute rausgepickt. Aber Hypnose an sich funktioniert mit jedem. Also ich habe es noch nie erlebt, dass ich nicht mit einer Person arbeiten konnte mit Hypnose. Und was ich aber oft erlebt habe, auch in meiner Praxis, ich hatte ja ein paar Jahre eine Praxis in einem Ärztehaus und die Zimmer waren vom Ärztehaus eingerichtet, ne, für alle möglichen, auch Hausärzte haben da gearbeitet und so, wir haben uns die Zimmer so abwechselnd geteilt. Und deshalb stand in dem Zimmer, in dem ich gearbeitet habe, so eine kleine Sitzgruppe mit Sesseln und an der anderen Seite aber auch eine Liege, ne? Und die Leute kamen ja zu mir zur Hypnose und ganz oft haben die sich dann auf die Liege gelegt. Und ich habe da gesagt, nee, 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 wir sitzen hier im Sessel, kommen Sie da mal bitte runter. Ne? Das fanden die alle komisch und haben dann gesagt, ja, aber man kennt das doch. Ich dachte, sie machen jetzt mit so einem Pendel und reden auf mich ein. Und ich sagte, nein, wir sitzen hier, wir unterhalten uns. Sie können jederzeit die Augen öffnen. Meinetwegen können Sie ja die ganze Zeit die Augen auflassen, das
Ein
funktioniert
Pendel, ja,
trotzdem.
genau. Ja, ein Pendel, stimmt. Kerzenschein und Pendel habe ich noch vergessen,
Pendel,
ne?
eine Couch,
Wahrscheinlich, ja,
das braucht
genau.
man eigentlich für eine richtige Hypnosepraxis.
Ja,
Habe ich
ja,
euch noch nicht verraten in der Ausbildung.
ja.
Ja, das
Gut,
ist
dass wir
verrückt.
drüber sprechen.
Ja,
Dann
jetzt weißt du es
besorge ich mir jetzt
endlich.
noch ein Pendel. Jetzt weiß ich es endlich.
Was hat sich dadurch verändert, durch die Hypnose? Also was ist anders geworden?
Also, ich nutze es ja inzwischen auch für mich selber, ne? Also, ich arbeite noch mal gerade deinen Selbsthypnosekurs durch, tatsächlich, weil das habe ich irgendwie den ganzen Sommer nicht geschafft mit meinem Umzug und meinem ganzen Tralala hier, privat und Unternehmens-, also Arbeitssituation, Kontext verändert und so. Also, ich nutze es für mich inzwischen, um an Themen zu arbeiten, und in meiner Arbeit mit meinen Klientinnen hat sich eben verändert, dass ich finde es einfach total schön als ergänzendes Werkzeug, so da dran zu, also da wirklich nochmal hinzugucken. Ich bin Coach geworden, weil ich unter anderem, also weil ich Frauen einfach großartig finde und Frauen unterstützen will, und ich bin super neugierig und ich finde es immer mega spannend, weil die Bilder so faszinierend und unterschiedlich sind, die da entstehen, die dann meine Klientin mit mir teilen. Und ich sitze dann immer da und denke so, krass, wie cool ist das, dass dein Unterbewusstsein dir jetzt genau dieses Bild zeigt, was so zu deiner Situation passt, und wo die dann selber da rauskommen aus dieser Trance, aus diesem inneren Bild, und dann denken und dann wirklich sagen, Karin, krass, so viel Klarheit und genau so ist es. Und jetzt weiß ich auch, was ich machen muss. Und dann losgehen. Und ich denke so, okay, guck, ich habe jetzt gar nicht so viel gemacht, ne? Also ich, okay. Also es ist auch wirklich so eine, es ist so eine, auch eine, es ist einfach auch eine Erleichterung tatsächlich, ne? Bei vielen Themen. So, also da nochmal wirklich, und wenn ich, und selbst wenn es nicht mal nur, selbst wenn es nicht diese klassische, lass uns mal auf dieses Thema gucken, aber so allgemeine Übungen, auch einfach so Kraftraumübungen oder Geldflussübungen zum Beispiel, ne? Ich habe irgendwie mehrere Unternehmerinnen auch, wo es eben, na klar, auch um also wo sich mein Coaching oder das Coaching, was wir machen, dann auch so ein bisschen vermischt mit so Unternehmensstrategie und ne, Business-Geschichten und wo es dann zum Beispiel auch, wo ich so Geldflussübungen zum Beispiel auch nutze, ne, um da irgendwie nochmal zu gucken, geh mal an deine, deine Geldquelle und guck dir das mal an, wie das da ist. Und
da gibt es immer so viele Aha-Effekte, ne, beim
kannst
Thema
du da den, genau, kannst du da den Geldhahn aufdrehen oder diese Quelle irgendwie sprudeln lassen und so. Also ne, so dieses...
Ja, oder auch mal gucken, warum ist denn der Geldfluss zum Beispiel, ne? Man kann ja da alle möglichen Bilder finden,
ja.
Haben ja extra auch ein ganzes Modul in der Ausbildung dazu,
Ja.
Mal zu gucken, was blockiert denn diese Quelle
Ja,
oder diesen
genau.
Hahn oder warum ist der zu? Und das ist immer
Ja.
so interessant,
Ja.
was da rauskommt, weil das
Ja.
oft hat man da im bewussten Denken keinen Zugang dazu.
Ja. Und dann kommen da innere Helferinnen dazu, die dann auch wirklich von sich aus schon sagen, so, nee, kein Problem, ich geh du mal weit, mach mal dein Ding, ich mach das hier mal für dich und ich bleib mal hier dabei, ne? Und dann nachher denke ich so, ja, okay, krass, die hat sich vorher nicht gemeldet, diese innere Helferin, ne? Da irgendwie
Ja.
in dieser Übung hat die sich dann bemerkbar gemacht und dann wirklich so nach dem Motto, ja, ich organisiere, ich mache das schon hier für dich, so, du mach mal dein Ding da draußen und ich bleib mal hier und pass auf, ne? So. Dass das
Ich
hier nicht
finde,
wieder blockiert.
wo du das jetzt sagst mit den Helfern, da entsteht so ein innerer Reichtum. So habe ich das erlebt, als ich damit angefangen habe und diese ganzen Helfer aufgetaucht sind. Und auch für unsere Klientinnen, die können das, das ist ja was, das nimmst du für dein Leben mit, ne? Diesen
Ja.
Kontakt zu deinen inneren Helfern, der geht ja nicht mehr weg,
Ja.
sondern diese innere Welt, die du aufmachst, ne, das ist wie, als ob du so ein nächstes Level irgendwie
Ja.
freischaltest, finde ich. Da geht so eine innere Welt auf, die es vorher nicht gab.
Ja.
Also ich kannte das nicht, ne? Ich kannte diese innere Welt nicht, dass da so viel Zuspruch sein kann, dass ich zu jedem Thema einen Helfer oder eine Helferin finden kann, dass ich innere Orte finden kann, wo es mir einfach gut geht, ne? Egal was um mich rum los ist. Und dann sich vorzustellen, dass wir das ja auch unseren Klienten mitgeben, was sie einfach für ihr Leben mitnehmen. Das ist, finde ich, immer so unbezahlbar, ne?
Ja, ich habe so ein bisschen ja vorher auch schon mit dem inneren Team gearbeitet, ne? Also nach, wie heißt da, Schulz von Thun, ne? Dieses so innere Teams aufzustellen und zu gucken, welche Stimmen gibt es, welche Anteile gibt es, die da gerade besonders laut sind. Sind das die hilfreichen oder nicht so hilfreichen? Was brauchen die, um, ne, was brauchst du, um dagegen anzusteuern, sozusagen? Also auch um Ausgleich zu schaffen und eine Balance herzustellen im inneren Dialog, so, ne? Und ich finde, dass ich weiß nicht, wahrscheinlich ist es nur so in meinem Kopf, aber ich habe das Gefühl, diese inneren Helfer sind so ein bisschen so eine Ergänzung oder so eine Verlängerung von dieser Idee, ne? Dass wir eben so verschiedene Anteile haben und da gibt es eben verschiedene, die sich da zusammentun können, um bestimmte Situationen, um uns da zu unterstützen und uns zur Seite zu stehen. Und in anderen Situationen brauchen wir andere. Also ich weiß nicht, wahrscheinlich ergibt es auch nur in meinem Kopf Sinn, dass das irgendeine Verlängerung ist, aber das ist immer das, woran ich denken muss. Ne? Es ist
Ich finde, es
so.
ist halt die, man hat einen anderen Kontakt zu diesem inneren Team, ne? Wenn man es jetzt so nennen will, das ist ja alles nur die Frage, wie ich es benenne, ne?
Ja.
Wir sind halt in der Hypnose Helfer oder
Ja.
Helferin und da ist es halt das innere Team und du hast dann vielleicht deine Berater oder so. Aber du hast natürlich durch die Hypnose, kannst du in viel tieferen Kontakt gehen
Ja.
und kommst da wahrscheinlich nochmal an ganz andere Botschaften dran. Und was ich einen gravierenden Unterschied finde, ist, du kannst ja in der Hypnose auch so Helfer finden, wie zum Beispiel die innere Heilerin, die wirklich Dinge heilt, ne? Also ich habe das ja selber schon erlebt, ich habe das schon mit vielen Menschen gemacht, wo danach einfach Symptome weg sind, so. Oder natürlich auch mit anderen Hypnosetechniken, ne? So, also da merkt man dran, dass man an einer anderen Ebene im Gehirn arbeitet, ne? So, und dieses Modell mit dem inneren Team, das bleibt halt sehr im bewussten Denken.
Ja, klar.
Und ich glaube auch, das ist eine super Projektionsfläche, ne? Um Themen für sich anzugucken. Und das aber gepaart mit Hypnose ist, glaube ich, eine sehr gute Idee, ne? Zu sagen, ich habe das innere Team, aber ich gehe dann in Hypnose und spreche mit denen. Also wenn jemand eh schon so ein inneres Team mitbringt ins Coaching, dann ist das ja ideal zu sagen, ja, dann lass uns mal in Hypnose zu deinem inneren Team gehen. Das ist ja auch das, was ich immer sage. So habe ich ja zum Beispiel den Selbsthypnose-Lernen-Online-Kurs gemacht, ne? Da bin ich immer in Hypnose gegangen und habe mir von meinem inneren Team an so einem, wirklich, weil die Vorstellung war auch wie so ein Konferenztisch und so
Ja.
ein Whiteboard und dann haben verschiedene innere Helfer mir diesen Kurs diktiert sozusagen, ne? Mir gesagt, was da rein muss und wie ich das aufbauen soll. So, also dafür ist das auch eine super Methode.
Ja,
Ja.
das habe ich zum Beispiel auch von dir übernommen, dieses Bild von diesem Konferenztisch und von diesem Board-Meeting sozusagen, ne? Also das ist mein Inneres. Also alle, die da zum Führungsteam gehören, ne, die sitzen da dann und da gibt es halt welche, die gut mitarbeiten, wie es ist in jedem Team und die unterstützend sind. Und dann gibt es da irgendwie Querulanten und irgendwelche, die nicht auftauchen und irgendwie so. Das habe ich tatsächlich von dir mitgenommen und denke dann immer so, was ist denn da gerade los wieder in diesem, also ne, in diesem, was macht ihr da so?
Ja, wir machen da ja immer was ganz Paradoxes, ne? Wenn jemand kommt und sagt, ja, aber da ist jetzt die Angst und dann geht das nicht oder der Zweifel, die Sorgen. Und dann machen wir immer was ganz Paradoxes und sagen, ja, lad die doch mal ein.
Ja.
Setz sie ja. doch mal dazu, gib denen doch erstmal einen Platz am Tisch.
Bedank und dich das, mal. So.
Das klingt immer so paradox, dann sagen viele so, nee, wieso soll ich das machen ja. und nein und so. Und sobald du das machst, ne, und das, ja. dich wirklich traust, diese Dinge einzuladen, werden die leiser. Das ist ja das ja. Verrückte. So, die wollen einfach nur gesehen werden. Die wollen einfach, dass du einmal sagst, alles klar, Angst, ich sehe dich.
Ja.
Danke, dass du da bist. Setz dich ja. dazu.
Ja, genau.
Ja. Also von daher, also, dieses Bild mit dem inneren Team und dem inneren Konferenztisch, damit kann man unheimlich viel machen. Ja, würde
ja,
ich dir auch
voll.
Total zustimmen.
Ja, ja. Das, also das ist für mich immer dieses, also noch bevor ich das mit der Hypnose gelernt habe, hatte ich immer so eine Idee von, kennst du bestimmt diesen Film, Alles steht Kopf, wo es dieses
Ja.
Schaltpult
Ja,
gibt in
toller
diesem
Film, ja.
Animationsfilm, genau, wo dann irgendwie, das ist ja, glaube ich, der Schaltzentrale von so einem Kind, also es gibt nicht so wahnsinnig viele Gefühle, es gibt irgendwie Freude, weiß nicht,
Es gibt, glaube
Trauer,
ich, die Basisemotionen,
Wut,
ne?
ja, genau, also ne, so. Und dann
Ja.
steht da halt irgendwie, stehen die da am Schaltpult und ne, so, das war so mein erstes Bild. Und manchmal finde ich das auch immer noch sehr treffend, wenn es eben in bestimmten Situationen, wenn ich rot sehe und wenn ich wütend werde, so dann sehe ich da diesen kleinen roten, ne, so. Genau, und aber und dieser Konferenztisch, das ist irgendwie dann die erwachsene Variante, ne? Weil eben die Emotionen komplexer werden und weil das irgendwie inzwischen mit viel mehr Lebenserfahrung und eben viel mehr Wissen jetzt durch die Ausbildung und so, einfach da ist dann mehr los, ne? Da gibt es viel mehr Leute, die da, also Emotionen, die da irgendwie Platz haben wollen und Helfer am Tisch. So, ja.
Ja, und das finde ich auch immer so einen wichtigen Punkt, dass es eben nicht nur die Emotionen sind, sondern dass da zum Beispiel ganz, ganz viel inneres Wissen und Intuition ist und Bauchgefühl und dass man das alles dazu holen kann, das hat auch nochmal so eine ganz eigene Kraft, ne? Was, glaube ich, auch ganz vielen gar nicht klar ist. Oder manche haben auch so eine natürliche Verbindung dazu und finden es dann völlig klar, dass das so ist, ne? Aber ganz viele haben, glaube ich, gar nicht so die Verbindung.
Ja, also ich glaube, weil eben tatsächlich, also ich sag mal gesellschaftlich und man wird ja auch, oder viele, viele sind so aufgewachsen, mich eingeschlossen, dass es darum geht, ja auch schwierige Gefühle zu vermeiden. Ne? Also ist nicht so, jetzt musst du nicht weinen, alles super.
Genau.
Ne? Und
Ja.
irgendwie, also im schlimmsten Fall sowas wie stell dich nicht an. Ne? Und so, also dass es irgendwie nur darum geht, also dass es nicht darum geht, schwierige Emotionen zu verarbeiten und anzunehmen und zu erlauben, sondern es geht da also darum, die zu verdrängen und nicht anzugucken und nicht mit einzuladen und die um Teufels, also Teufel komm raus, irgendwie zu verdrängen und nicht anzugucken. Ne? Und das
Weil wir
eben
halt so
auch.
verkopft sind, ne? Weil wir gar nicht mehr. Ich musste das ja, das lernt, das sagt ja auch keiner im Psychologiestudium, ne? Also ich musste das ja rausfinden dann irgendwann mit Hilfe von Hypnose, dass ich Gefühle in meinem Körper fühlen kann und dass sie dadurch weniger werden. Dass, wenn ich mich ängstlich fühle, ich mich einfach nur hinsetzen muss, die Angst einladen muss, sie in meinem Körper spüre und dass sie dadurch weniger wird. Und dass ich das einfach, dass das Gefühle fühlen der Schlüssel ist, ne? Also die in meinem Körper zu holen, die in meinem Körper zu spüren, ist das Einzige, was das Gefühl von dir will, weil es dir was sagen möchte.
Ja.
Das sagt uns keiner, dass Gefühle eine Form der Sprache sind, aus Teilen unseres Gehirns, die halt keine verbale Sprache haben. Das sagt uns auch keiner. Das ist was, was ich rausgefunden habe in den letzten Jahren.
Ja, verrückt. Ja,
Aber.
ich habe das erst auch natürlich, also was heißt natürlich, ich habe, und das auch trotz der Therapieerfahrung, ne? Weil wie gesagt, ich bin ja auch mit allen Komorbiditäten, also besonders Depressionen, konfrontiert gewesen in meinem Leben, dadurch, dass eben mir die ADHS-Diagnose gefehlt hat und da keine entsprechende Behandlung stattgefunden hat oder ich mir entsprechend Unterstützung holen konnte. Und auch den Teil zum Beispiel auch in Therapien, also also für mich sozusagen diese Lücke zu schließen zwischen, okay, ich habe das jetzt verstanden, bestimmt sind in meiner Kindheit viele Sachen schiefgegangen und ich hätte irgendwie andere Sachen gebraucht, als meine Eltern mir vielleicht gegeben haben. Und jetzt natürlich rückblickend, wenn ich an meine Familie denke, glaube ich zum Beispiel, dass meine Mutter auch, also ich glaube, dass ich das von meiner Mutter geerbt habe, zum Beispiel, ne, die ADHS. Und ich bin, also sie war, wusste eben auch nicht, dass sie das, also sie wusste nicht, dass sie das hat. So, also auch das ist natürlich nochmal, ne, in der Diagnostik, auch da insgesamt, das macht einfach einen Riesenunterschied. Also nochmal die kurze Einladung, wenn du das jetzt hörst und denkst, vielleicht habe ich, dann geh los und klär es ab, ne, weil es verändert einfach alles. Um nochmal zurückzukommen auf deine Frage. Was wollte ich jetzt sagen?
Du hast gerade erzählt, du vermutest, du hast es von deiner Mutter.
Ja. Und warum habe ich das erzählt? Ach so. Genau, weil natürlich, weil ich auch in meinen Therapien zum Beispiel oder in der Aufarbeitung meiner Themen eben im Rahmen dieser Therapien oder auch nachher irgendwelchen Psychologiebüchern und Selbsthilfebüchern auch das nicht gelernt habe mit den Emotionen. Das habe ich tatsächlich durch meine Coaching-Ausbildung gelernt, was Gefühle sind. Also beziehungsweise wusste ich, dass ich viele Gefühle habe und dass ich mich ihnen völlig ausgeliefert fühle und ich hatte überhaupt keine Werkzeuge, um das zu regulieren. Gar nicht, null. Ich habe gedacht, ich habe einfach zu viel davon, mehr als andere Leute, und da habe ich jetzt Pech gehabt. So. Und
Das
zusätzlich
habe ich
bin ich
früher auch immer
eh.
gedacht. Ich habe immer gedacht, ich fühle halt mehr als andere.
Ja,
Habe ich
und
wirklich immer
zusätzlich
gedacht.
bin ich halt eh ein fehlerhaftes Modell, weil ich ja bestimmte Sachen nicht hinkriege und ich weiß, ich bin nicht dumm und trotzdem an irgendwelche Grenzen gestoßen bin, wo ich nicht weitergekommen bin. Ne? Und ja, das mit den Emotionen, ja, das kann mal gut laufen, kann aber auch mal schlecht laufen an irgendeinem Tag, ne? Also so völlig ausgeliefert sein. Und das stimmt natürlich nicht, aber niemand hat mir beigebracht, wie du gesagt hast, wie man das reguliert, welche Möglichkeiten es gibt, was da helfen kann und überhaupt das ganze Konzept von Gefühle sind keine Probleme, sondern eben, ne,
Ja, sind einfach nur eine Botschaft. Das ist ja auch was mit Hypnose dann so schnell wegfällt, ne? Dieses Thema, ich weiß jetzt nicht, warum ich mich schlecht fühle. Die Frage stellt sich nicht mehr, wenn du Hypnose kannst, weil dann frag halt einfach, ne? Geh kurz in Selbsthypnose und klär mit deinem Gefühl, was es dir sagen will, dann kriegst du die Botschaft. Und das passiert natürlich trotzdem noch. Also mir passiert es auch manchmal noch, dass ich noch 3 Tage mit dem Gefühl rumlaufe, weil ich mich noch dagegen wehre, ne? Weil ich es nicht haben will, weil ich noch in so alte Muster reinrutsche von mal wegdrücken, vielleicht löst sich's damit und dann merke ich halt immer wieder, nein, tut's
Könnte
natürlich
ja
nicht.
klappen. Diesmal könnte es klappen. Ich versuch's noch mal.
Also diese Muster sind halt auch so krass hartnäckig, ne, die wir gelernt
Ja.
haben. Also selbst nach, weiß ich nicht, wie langjähriger Hypnoseerfahrung, dass ich da manchmal immer noch so drauf reinfalle, ne, und dann nach 3 Tagen denke, geht's eigentlich noch? Jetzt setz dich endlich hin und
Oh, es beruhigt mich sehr, dass du das sagst.
Was sind denn 3 Tipps, die du jetzt allen mitgibst, die hier zuhören? Sei es, wenn es um Burnout geht, Gefühle, Selbstständigkeit, Unternehmertum. Was sind so die 3 wichtigsten Sachen, die du sagst, beschäftigt euch damit?
Also, das Wichtigste, was ich finde, was ich auch gelernt habe, ist, oder was ich total, für mich total wichtig finde, ist, dass ich mir meine Menschlichkeit erlaube, dass ich mir eben meine Gefühle erlaube, dass ich mir meine Unsicherheiten erlaube, dass ich mir meine Kompetenzen erlaube, dass ich mir meine Fähigkeiten bewusst mache und eben all das als meine Menschlichkeit betrachte. Und es gibt Tage, da bin ich ein total cooler, netter Mensch, und es gibt Tage, da bin ich eine Kratzbürste und da bin ich gehässig und da bin ich nicht so nett zu anderen, weil ich gerade keine Ressourcen habe. Und wenn dann jemand mir einen Parkplatz wegnimmt, dann vielleicht schnauze ich den dann an, vielleicht. Ne? So.
Ja.
Also wirklich
Ja, aber
dieses,
das, also ja, auch einfach mal schlecht gelaunt sein zu dürfen. Ja.
ja, also mir wirklich meine Menschlichkeit zu erlauben, weil tatsächlich also das, woran ich seit der ADHS-Diagnose kontinuierlich arbeite, ist eben meinen inneren Dialog zu verändern und wirklich eben all diese Anteile gut sein zu lassen und den inneren Dialog wirklich mit mehr Liebe und Wohlwollen zu gestalten, weil ich eben so viel Zeit oder so viele Jahre anders verbracht habe.
Ja,
Genau, also das ist tatsächlich, also und das macht alleine das macht schon einen wahnsinnigen Unterschied in meinem Alltag, in meinem Erleben von anspruchsvollen Situationen, von herausfordernden Situationen. Also es ist wirklich nicht mehr die Standardeinstellung, dass ich mich selber fertig mache, wenn irgendwas nicht klappt. Das ist nicht mehr so wie früher, die Standardeinstellung, dass ich mein eigenes harsches Urteil über mich selber fürchten muss, sondern mein Kopf wird immer mehr zu einem friedlichen Ort, wo ich sozusagen sicher bin. Ja, und da läuft also bei weitem nicht alles perfekt.
Ja, aber das ist schon so ein Game Changer. Also ich weiß das auch noch, als ich das vor Jahren irgendwann verstanden habe, dass ich aufhören muss, mich selber schlecht zu machen.
Ja.
Und dass ich, damals habe ich angefangen mit mir, das habe ich geübt, mit mir so zu sprechen, wie ich es meiner besten Freundin sagen würde, wenn sie es mir erzählt. Ja. Das ist so ein Game Changer und das kann man gar nicht oft genug sagen, weil so viele Menschen haben so einen schlechten inneren Dialog mit sich. Und das ist ja auch immer das, was ich sage, wenn ich gefragt werde, wie gehe ich damit um, dass mich da irgendwer im Supermarkt angeschrien hat und irgendwie doof zu mir war. Wo ich immer sage, mach dir klar, was für eine arme Wurst das ist und wie schlecht der zu sich selber ist, denn nur dann bist du schlecht zu anderen. Ne? Mhm. Also du hast kein schönes Innenleben. Jemand, oder andersrum gesagt, jemand, der glücklich ist und mit sich zufrieden, der hat mit anderen kein Problem und muss die anschreien.
Ja.
Der hat natürlich auch Probleme, aber der hat nicht das Bedürfnis, andere Menschen irgendwie öffentlich bloßzustellen oder so irgendwas, ne? Und sich das immer klar zu machen, so diesen Switch, ne? Was ist denn bei jemandem los, der mich aus einer Nichtigkeit heraus irgendwie anblaffen muss oder weil ich einen Fehler gemacht habe, da irgendwie laut und frech werden muss?
Ja.
Da gehe ich mittlerweile direkt ins Mitleid, weil ich denke, oh mein Gott, was für ein armer Mensch. Ja. Der tut mir leid. Er tut mir leid und alle Menschen, die mit ihm zu tun haben müssen, tun mir leid.
Ja.
Und
dass er mit sich alleine ist den ganzen Tag.
Und das ist so eine befreiende Erkenntnis, weil noch vor ein paar Jahren hätte ich mich fertig gemacht und hätte mir gesagt, oh mein Gott, wie dumm von mir, dass ich dem die Vorfahrt genommen habe oder dass ich da das und das gesagt habe. Ne?
Ja.
Nein, das ist doch keine Entschuldigung dafür, dass jemand mich so scheiße behandelt. Ne?
Ja.
Sondern der hat einfach ein krasses Problem, aber das muss ich nicht zu meinem machen. Ne? Das darf ich weggeben, das muss ich gar nicht annehmen, mit mir ist alles gut, ich darf halt auch mal einen Fehler machen.
Ja, voll. Ja, genau. Also das ist wirklich für mich, also das ist ganz oben auf meiner Prio-Liste. Ne? Das ist das, woran ich kontinuierlich arbeite und was ich wirklich durch Coaching, durch das, was ich an Coaching in Anspruch genommen habe, ne? Die unterschiedlichen Personen und Umstände und Räume, in denen ich war und eben auch die Hypnose, ne? Also das, was sich wirklich also nachhaltig verändert auf eine Art und Weise, die ich nicht für möglich gehalten hätte. Also das wirklich, den inneren Dialog wirklich, also da das wirklich daran zu arbeiten, beziehungsweise da mal hinzugucken, ne, wie sprichst du wirklich mit dir und wie gehst du mit dir um, wenn Sachen nicht klappen, wie sprichst du mit dir, wenn Sachen klappen. Und weil das, was ich mir selber nicht entgegenwerfe an Kritik oder an also egal, ob gerechtfertigt oder nicht, oder an ich sage jetzt auch mal Beleidigung, ne, das akzeptiere ich natürlich auch nicht von anderen. So, also auch im Zweifel, wenn jetzt irgendwie bei der Arbeit irgendwie jemand ist, der dich auf eine Art und Weise kritisiert, die, ne, wo du das selber nicht mehr mit, so würdest du selber nicht mehr mit dir sprechen, dann bist du auch da in der Situation viel eher in der Position zu sagen, Entschuldigung, also nee, dein Ton, ne, wir können da in Ruhe drüber sprechen, aber wenn du mich hier anblaffst, dann ist dieser Termin jetzt erstmal beendet. Mhm. Ne? Also auch da, das sind ja dann so die, ich sag mal, die positiven Folgen, die das hat, ne? Wenn ich mit mir selber liebevoll umgehe, wenn ich mich selber an der Stelle wirklich auch respektiere und mich als Mensch und als ganze Person sehe, so, dann bin ich auch im Umgang eben mit anderen anders. Ne? Dann lasse ich mich von jemandem nicht blöd anblaffen, beziehungsweise bin dann auch im direkten Kontakt mit Menschen, mit denen ich regelmäßig umgehe, auch anders. So. Und bin so ein bisschen mehr bei mir, ne? Und erlaube mir auch mal eine Grenze zu setzen und erlaube mir auch mal Nein zu sagen und zu sagen, okay, ja, nee, bis hierhin und nicht weiter, weil wenn du jetzt anfängst zu schreien in diesem Termin, in dieser Sitzung, so, dann bin ich raus. Ne? So.
Ja.
Also das ist für mich einfach eine Arbeit, die sich total lohnt und bei allem anderen such dir Unterstützung, ne? Erlaub dir, dass du nicht alles alleine machen musst, weil vieles kann man auch nicht alleine. Also ich meine, nicht umsonst gibt es ja, also viele versuchen ja auch nicht, sich selber alleine ein Haus zu bauen, weil sie es nicht gelernt haben, ne? Sondern dann engagieren sie einen Architekten und eine Baufirma. Und wenn du merkst, du hast Herausforderungen irgendwie in deinem Business oder im Businessaufbau oder mit bestimmten Themen, mit Stress, mit welchen Emotionen auch immer oder Situationen, ne? Wenn es um die Kindererziehung geht, was auch immer es ist, ne? Such, Unterstützung. Such dir jemanden, der dich dabei begleitet und dir hilft, die blinden Flecken zu sehen und die auf eine liebevolle Art mit dir anzugucken. Das finde ich ist noch so, das wäre noch so der dritte Punkt.
Ja, sehr gut. Ja, kann ich alles drei unterschreiben.
Yay!
Finde ich super. Vielen, vielen Dank, Karin. Ich fand das so ein spannendes Gespräch. Vielen, vielen Dank, dass du in
Ja,
den
es war voll
Podcast
schön.
gekommen bist.
Schön, freut mich auch,
Ja.
dass ich da sein durfte.
Das war das Interview mit Karin Obert-Reiß. Ich fand es so spannend. Ich hoffe, du hast genauso viel mitgenommen wie ich. Und wenn du dich für die Arbeit von Karin interessierst, dann findest du sie auf Instagram und ich verlinke sie natürlich auch hier unter der Podcast-Folge. Das war's von mir in dieser Podcast-Folge. Ich freue mich sehr, dass du dabei warst und wir hören uns bald wieder hier im Podcast.